Das Scherzo de Puck aus Estampas Nocturnas für Streichorchester von Manuel Ponce. Und gespielt hat das Royal Philharmonic Orchestra London unter Enrique Batiz. Der Komponist Manuel Ponce kommt aus Mexiko und das ist auch das Land, aus dem die Vanille ursprünglich kommt. Heute wird sie allerdings zum größten Teil auf Tahiti, Madagaskar oder La Réunion angebaut. Wie sie dorthin kam, dahinter stecken eine Menge Geschichten über Kolonialismus und Sklaverei, Misserfolg und menschlichen Erfindergeist. Über die Geschichte der Vanille speziell auf La Réunion hat der Leiter des Storyteams von BR2, Till Ottlitz, in einem sehr schönen Stück für die BR-Radioreisen berichtet. Und ich freue mich sehr, dass er das jetzt nochmal ganz exklusiv für uns in der SWR-Kultur Vanille-Matinee macht. Hallo, Herr Ottlitz.
Hallo, guten Morgen.
Für alle, die noch nie auf La Réunion und oder einer Vanilleplantage waren, und das werden die meisten sein, ich inklusive, wie sieht es denn dort aus?
Das ist was ganz Besonderes. Also auf La Réunion sind fast alle Vanilleplantagen im Urwald drin. Also die Vanille ist ja eine Orchideenart und sieht so ein bisschen aus wie so eine Schlingpflanze, wächst natürlich einfach an Bäumen hoch. Und während auf den großen Plantagen auf Madagaskar das teilweise auch so auf so Gerüsten passiert, unter so großen Abdeckungen, so mit so Camouflage und so weiter, ist es auf La Réunion so, dass die allermeisten Plantagen noch im Primärwald drin sind. Also da stehen große Baumriesen, da wächst das Moos hoch, da sind Farne drauf, so richtig wie im Dschungel kann man sich das vorstellen. Und die Vanille braucht eben diesen Schatten von den Bäumen, aber sie braucht auch ein bisschen Licht, um zu blühen. Das heißt, das ist genau die richtige Umgebung, um Vanille anzubauen, ist im Grunde unter dem Schutz von so einem Urwald.
Ja, Sie sagen es jetzt schon, die Vanille, die braucht viele Dinge, um glücklich zu sein. Also Schatten, aber auch ein bisschen Licht. Wahrscheinlich das Klima, das ist ja zumindest auf La Réunion ähnlich wie in Mexiko. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Vanille dorthin kam. Oder wie kam es dazu, dass die Vanille ausgerechnet auf La Réunion angebaut wird?
Genau, also die kommt ja ursprünglich aus Mexiko und ist dort schon von den Azteken und von den Indigenen als Gewürzpflanze angebaut worden, beziehungsweise einfach genutzt worden. Und dann wurde die halt im 18., 19. Jahrhundert zu einem absoluten Luxusgut. Und die Menschen haben versucht, sozusagen das Monopol von Mexiko zu brechen. Und tatsächlich sind die ersten Vanillepflanzen 1819 dann nach La Réunion gebracht worden, geschmuggelt worden, muss man sagen. Und dann gab es aber ein Riesenproblem. Die sind da gut angewachsen. Sie haben vollkommen recht, das ist das gleiche tropische Klima. Das passiert prima. Die Pflanzen wachsen an, sie blühen und die Plantagenbesitzer, die Kolonialherren auf La Réunion machen sich große Hoffnungen und dann passiert nichts. Diese Pflanzen blühen, aber sie bilden keine Schoten aus. Die bleiben steril. Irgendwas ist falsch. Man weiß es nicht genau. Und dann kommt man dahinter, dass offensichtlich die nicht befruchtet werden. In Mexiko gibt es bestimmte Bienen und auch Kolibris, die befruchten diese Blüten natürlich. Aber die gibt es auf La Réunion nicht. Und was soll man dann tun? Dann probieren tatsächlich Plantagenbesitzer, es probieren Biologen, ne? Die versuchen, das irgendwie von Hand zu bestäuben, schaffen es aber nicht. Und da muss erst ein kleiner Sklavenjunge kommen. Edmond Albus heißt der, der mit 12 Jahren die Methode entdeckt, die noch heute angewendet wird. Die Geste Albus, die Geste des Edmond Albus, wie man diese zarten Orchideenblüten von Hand bestäuben kann. Da ist nämlich ein ganz kleines Häutchen zwischen den Staubbeuteln und dem Stempel und das muss man zur Seite schieben mit einem kleinen Holzstöckchen und dann mit Daumen und Zeigefinger Staubbeutel auf den Stempel draufdrücken. Und bis heute machen Menschen das nach dieser Methode, die ein kleiner Sklavenjunge erfunden hat. Vor allen Dingen Frauen, muss man dazu sagen, die haben anscheinend das bessere Fingerspitzengefühl und man nennt sie auf La Réunion auch les Marieuses, die Verheiraterinnen, weil sozusagen diese männlichen und weiblichen Organe in der Orchideenblüte miteinander verheiratet werden.
Aber das ist ja Wahnsinn, dass das heute noch genauso abläuft wie damals. Also dass es da keinen technischen Hilfsmittel inzwischen gibt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Schwirren dann irgendwie morgens die Plantagenarbeiterinnen aus und bestäuben das mit Wattestäbchen. Und dann, Sie haben ja auch erwähnt, dass die da im Urwald wachsen, an den Bäumen hoch. Ich stelle es mir unfassbar aufwendig vor.
Ja, ich war bei einer Plantage, die von einer Frau betrieben wird. Maryse Meunier heißt die. Die hat sich ein kleines Stück Wald gepachtet, hat dort Vanillepflanzen angebaut und die sagt, in der Saison, wenn die Vanilleblüten blühen, dann schläft sie in dem Wald, weil die öffnen sich morgens zu Sonnenaufgang und schließen sich wieder um die Mittagszeit. Das heißt, sie hat nur wenige Stunden Zeit. Sie geht tatsächlich dann von Baum zu Baum, von Vanillepflanze zu Vanillepflanze und muss jede Blüte einzeln bestäuben. Das dauert zwar pro Blüte nur wenige Sekunden, aber jede Blüte ergibt nur eine Vanilleschote. Also da kommt sozusagen pro Blüte dann nachher eine von diesen schwarzen Schoten, die man auch bei uns in diesen kleinen Glasfläschchen im Grunde kaufen kann. Da kommt dann eine raus. Das heißt, das ist schon mal ein wahnsinniger Aufwand. Und sie geht dann wirklich von Baum zu Baum, bestäubt die und guckt dann auch nach, ob sich da schon die Schoten draus bilden. Und sie sagt, für sie ist das sowas wie eine Meditation. Sie fühlt sich da ganz verbunden mit dem Wald. Es ist eine sehr, sehr naturnahe Arbeit, wo man wirklich im Einklang mit der Natur sein muss, damit das funktioniert.
Ja, Wahnsinn. Aber es ist schon eine sehr extravagante Pflanze. Und das alles erklärt auch, warum die Vanille so teuer ist. Und ich frage mich jetzt gerade, also die Vanille ist teuer, aber lohnt sich das für die Bauern auf La Réunion? Können die davon leben, vom Vanilleanbau?
Also die meisten machen das als Nebenerwerb oder haben noch andere Landwirtschaft. Also die bauen normalerweise noch andere Pflanzen an, andere Nutzpflanzen, haben ein bisschen Wald, wo sie Holz rausholen. Und in dem Wald gibt es dann auch Vanillepflanzen, weil das halt so aufwendig ist. Auch dann später, jede Schote muss fermentiert werden. Die werden erst gedämpft, da bekommen sie überhaupt erst ihre dunkle Farbe. Dann werden sie getrocknet, erst in der Sonne, dann im Schatten. Dann werden sie fermentiert in großen Bottichen und es dauert bis zu 8 Monaten von dieser Handbestäubung, bis dann endlich die Vanille fertig ist. Und das ist einfach so teuer. Und La Réunion ist Frankreich, das ist Europäische Union, die haben ein relativ hohes Lohnniveau. Das heißt, es ist dort mehr oder minder eine Boutique-Industrie. Also da wird sehr, sehr hochwertige Vanille hergestellt. Die meiste Vanille, die wir so im Supermarkt bekommen, die kommt von Madagaskar, wo die großen Plantagen inzwischen sind. Also 50-60% des Weltmarkts kommen aus Madagaskar und dort ist natürlich das Lohnniveau ein ganz anderes und deswegen können die da nicht mithalten. Im 19. Jahrhundert war das ganz anders. Da war La Réunion, hatte da so ein bisschen ein Monopol auf die Vanille und damals hat es die Insel sehr, sehr reich gemacht.
La Réunion hieß ja bis 1794, glaube ich, auch Île Bourbon. Da kommt wahrscheinlich dann auch der Name Bourbon-Vanille her, die heute ja auch so ein Qualitätsmerkmal ist.
Ganz genau. Also das ist sozusagen die Vanille, die aus dem Indischen Ozean kommt, von La Réunion, aus Mauritius, die benachbarte Insel, oder Madagaskar, heißt heute noch Vanille Bourbon, weil eben früher La Réunion die Île Bourbon war, nach dem französischen Königshaus. Und es ist heute einfach so ein Gütesiegel geworden für die Vanille aus dieser Weltregion.
Und jetzt wollen wir nochmal an Edmond Albius erinnern, dem haben wir das ja alles zu verdanken. Was ist mit ihm denn passiert, nachdem er das entdeckt hat, wie das funktioniert mit der Vanille?
Ja, das ist eine ganz typische und auch sehr, sehr tragische Geschichte, die sich so wirklich nur in der Kolonialzeit hat abspielen können und zur Zeit der Sklaverei. Also er war erst 12 Jahre alt, als er das entdeckt hat und seinem Herrn, seinem Besitzer, muss man sagen, gezeigt hat, dass er gefunden hat, wie man die bestäuben kann. Der hat ihm erst überhaupt nicht geglaubt. Er musste dann noch weitere Blüten bestäuben und musste ihm zeigen, hier kommen wirklich solche grünen Schoten raus. Dann war die Aufregung groß. Der Plantagenbesitzer hat einen Artikel geschrieben, hat den an Magazine geschickt, hat diese Entdeckung publik gemacht, hat dann Edmond Albius auf andere Plantagen geschickt, auf La Réunion. Da musste er dann immer zeigen, wie er das gemacht hat. Aber das ging nicht lange gut, weil in der damaligen Sklavenhaltergesellschaft das halt einfach kein, das war nicht vorgesehen, dass sozusagen ein schwarzer Sklavenjunge auf so eine Idee kommt. Also hat sich ein Gerücht verbreitet, nämlich dass er zornig auf seinen Herrn gewesen sei und versucht hätte, mit einem Stock diese Blüten zu zerstören. Also in der Wut sozusagen drauf eingeschlagen hätte und dabei per Zufall das entdeckt hätte. Und das konnten sich die Menschen damals vorstellen, dass jemand sozusagen per Zufall als sozusagen unwillkürlichen Akt sowas entdeckt und nicht, was es wirklich war. Der war nämlich einfach ein sehr kluger Junge, der genau beobachtet hat und genau gesehen hat, was die vielen Botaniker nicht gesehen haben, nämlich, dass da dieses kleine Häutchen ist, was man wegschieben muss. Genau, also am Anfang gefeiert, dann wurde dieses Gerücht in die Welt gesetzt und dann, als er wenige Jahre danach, wurde auch die Sklaverei abgeschafft auf La Réunion, er wurde freigelassen, aber hat sich als Koch und als Tagelöhner durchschlagen müssen und er ist dann mit nur etwas weniger als 50 Jahren in vollkommener Armut gestorben und hat zu seinen Lebzeiten noch nicht mal ein Grab mit seinem Namen bekommen. Und die schöne Geschichte ist, dass heutzutage es eine große Wiederbelebung des Andenkens an Edmond Albus gilt. Also alle Vanillebauern, mit denen ich auf La Réunion gesprochen habe, sprechen mit ganz großem Wertschätzung und Wohlwollen über ihren großen Vorfahren sozusagen und diesen Entdecker. Es gibt inzwischen eine Statue mit seinem Namen. Es gibt Straßen, die nach ihm benannt sind. Sein Todestag wird als Fest der Vanille gefeiert auf der Insel. Also davon hat er leider nichts mehr. Aber inzwischen gibt es einfach eine große Anerkennung für das, was er geschaffen hat.
Ja, zumindest posthum, dann kann man sagen, ja.
Ganz genau.
Sie haben bestimmt auch viel Vanille probiert auf La Réunion oder vielleicht, wie ist es denn, wenn man jetzt wieder hier ist? Ändert sich die Wahrnehmung dann von Vanille, wenn man sieht, wie aufwendig das ist?
Ja, absolut. Also ich habe mich auch vorher immer gefragt, wenn ich da so in den Supermarkt gehe und so ein kleines Glasröhrchen, da sind da so zwei so Schoten drin und die kosten dann 5, 6, 7, 8 Euro oder so. Habe ich gefragt, warum ist das so teuer? Und wenn man aber sieht, dass jede Schote mehrfach, also bis zu 20 Mal in die Hand genommen werden muss in der Verarbeitung, das ist schon toll und das riecht natürlich auch alles ganz toll. Man kommt dann in diese Räume rein, wo die Schoten sortiert und bearbeitet werden und das alles riecht über und über nach Vanille. Das ist schon, man lernt das vollkommen neu zu schätzen.
Ja, ich werde jetzt auch immer die Frau im Kopf haben, die an den Bäumen hochklettert, um die Vanillepflanzen zu bestäuben.
Zu verheiraten,
die, ja, genau, die Marie. Entschuldigung, ja, zu verheiraten, natürlich. Till Ottlitz ist im wahren Leben Leiter des Storyteam bei BR2. Heute war er aber unser Vanilleflüsterer in der Matinee in SWR Kultur. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ottlitz.
Danke auch. Schönen Tag noch.